先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch. Willkommen im Tomasius Club. Heute mit einem weitgereisten Gast, Wolf Wagner, der in Erfurt losgefahren ist, zurückgekommen ist und inzwischen in Berlin wohnt. Herzlich willkommen. Es gibt ein ungewöhnliches Buch heute zu diskutieren, einen Reisebericht, der hier hinten auch ausliegt. Aber das ist normalerweise schon die Ansage von Claudia Albert.
Der da hinten also auch ausliegt und den man auch zu einem wohlfeilen Preise kaufen kann. Und der andere Satz, der gesagt werden muss, wir danken unserem Sponsor der Uni-Buchhandlung in Gestalt von Herrn Finke, der dann die Bücher auch verkaufen wird. Und wir haben ein Publikumsmikrofon, falls wir hier nicht weiter wissen. So, mit Angst und Neugier im Gepäck eine etwas andere Forschungsreise um die südliche Welt. Das ist ja eines Teils ein Reisebericht, der unendlich viel, nein, 28 Länder, zum Teil auch Städte betrifft. Darunter sind solche, die wahrscheinlich erwartbar sind, zum Beispiel Tibet oder Peking, aber auch Länder oder Gebiete, die vielleicht nicht so erwartbar sind. Und zuallererst möchte ich gerne wissen, warum steht da Angst und Neugier im Gepäck? Vor allem die Angst würde mich interessieren.
Zuallererst möchte ich mich bedanken für die Einladung und klar machen, dass das Buch nicht von mir alleine stammt, sondern Renate Müller. Kannst du bitte aufstehen? Im Buch heißt die Male und es wird nie erklärt, dass sie die Male ist, die Autorin mit ist. Aber das Format ist ja so, dass sie jeweils nur einer hier oben sitzen kann und das haben wir dann so ausgehandelt, dass ja. Ich das bin. So. Angst. Ja, weil das bestimmend war für die ganze Reise. Mhm. Ich habe ziemlich viele Reisen vorher gemacht und habe immer um Afrika einen riesen Bogen gemacht, weil ich wusste, in Afrika gibt's all die Krankheiten, gegen die man sich nicht impfen lassen kann. Da gibt es diese Malaria tropicana, die man nie wieder loskriegt. Da gibt es im Süßwasser, gibt es dieses, wenn man in Süßwasser badet, gibt es diese komische Krankheit, wo dann die Würmer, die gehen über den Augapfel weg und gehen, setzen sich dann im Dünndarm fest. Also es gibt in Afrika Krankheiten, die kann man sich kaum vorstellen. Und da dachte ich, das tue ich mir doch nicht an. Also so ist durchaus die Route ist bestimmt durch die Angst.
Ja.
Und dann auch die ganzen Vorbereitungen bestimmt durch die Angst. Also die Angst war schon ganz dominant. Und wie gesagt, wir wussten eigentlich gar nicht, dass wir Angsthasen sind, aber so im Nachhinein kann man sagen, da ist ganz, die ist ganz wesentlich geprägt, die Reise, durch die Angst, die wir hatten.
Ja. Es ist der Anfang dieser Reise jetzt nicht so wohl präpariert, dass Sie jetzt meinetwegen ganz viele Reiseberichte gelesen haben oder sich schon jahrelang in ferne Länder hineingeträumt haben. Sie waren ja durchaus schon unterwegs. Manchmal wird das erwähnt, dass Sie da schon mal waren. Sondern diese Reise wird ja auch angetreten als ein bestimmter Test. Sie wollen sich ja selber testen und Thesen testen. Vielleicht sagen Sie noch mal, wie stark dieses intellektuelle Motiv war. Es ist ja fast ein Selbsterprobungsversuch.
Ja, es ist... hatte ja die Gelegenheit zu der Reise. Ich war Rektor an der Fachhochschule Erfurt und im deutschen Recht ist es so, dass ein Rektor dann ein Jahr von allen anderen Aufgaben befreit ist, um sich wieder in sein Fach einzuarbeiten. Und ich als politischer Wissenschaftler habe dann gesagt, ich will die alltagskulturellen Auswirkungen der Globalisierung vor Ort anschauen. Und um das dann nachher in die Lehre mit einzubringen und auch als Bericht zu schreiben, so dass das dann tatsächlich ein Semester war und gleichzeitig die Methode der Forschung war die Eigenirritation. Das hatte ich schon mitgekriegt. Ich habe davor ein Buch geschrieben, das hieß Kulturschock Deutschland und ging über Ost-West, also hier in Deutschland. Ich kam ja dann nach Erfurt und jetzt zu merken, wo trifft man auf kulturelle Unterschiede, das ist immer dann, wenn man ins Fettnäpfchen tritt und das merkt man an der Irritation.
Woher kamen Sie nach Erfurt?
Von West-Berlin und ursprünglich Tübingen, also richtiger Wessi. Und dann eben.
Und Schwabe?
Und Schwabe noch dazu. Schon in Berlin war es schwierig, Schwabe zu sein. Aber dann eben hier dann nach Erfurt. Und gleichzeitig, ja, man ist importierte Elite repräsentiert das System, dem sich alle anzupassen haben, so dass es schwer ist zu merken, wo man in die Fettnäpfe reintritt. Also wo überall Demütigen zugefügt werden im eigenen Namen und das dann zu merken, dafür Sensibilität zu entwickeln. Also das ist so die Irritation, dieses sich selber als Instrument der Erkenntnis zu benutzen.
Ja, Ihre Auswahl der Länder ist ja dann unter dem Aspekt überzeugend, aber Sie könnten ja auch Angst haben vor Flugzeugabstürzen und vor Überfällen, dann waren Sie aber doch in Südafrika. Also Ihre Angst ist ja irgendwie spezifisch, oder?
Das mit Südafrika, das wussten wir nicht, dass das so gefährlich ist. Och. Das wussten wir nicht. Naja, wir sind ja auch so gereist, wir haben nicht vorher alle Bücher durchgelesen, ja, sondern sind losgereist und haben dann unterwegs die Route auch gewählt. Ja. Zum Beispiel Südafrika. Wir wollten schon nach Afrika und zwar vom Süden her, weil da unten schien es uns noch weniger gefährlich als dann in Simbabwe oder Sudan oder sowas. Und dann haben wir zum Beispiel, es war völlig unklar, ob wir von Südamerika rüberkommen nach Südafrika, weil da gibt es relativ wenige Flüge und wir dachten, wir müssen nach Brasilien hoch, um rüberzukommen, aber dann hat sich's doch ergeben. Also vieles ist erst unterwegs entstanden und im jeweiligen Land haben wir dann den Lonely Planet, also den Führer, gekauft und haben dann erst gelesen, dass in Ecuador, in Quito, man in die Altstadt nach 17 Uhr nicht mehr gehen darf. Also wie gefährlich Ecuador ist, war uns völlig unklar.
Ja, das ist so ein merkwürdiger Widerspruch zwischen Ihrer eines Teils sehr akribischen Vorbereitung, das ist sehr amüsant zu lesen, wie Sie gepackt haben, und dass Sie zum Beispiel ja auch einen Fensterputzer mitgenommen haben, um nämlich die sibirische Eisenbahn zu putzen. Der scheint Ihnen aber abhanden gekommen zu sein, denn in Indien sind die Fenster auch sehr dreckig gewesen, da haben Sie aber nicht mehr geputzt. Also es hat auch sowas so ein bisschen Selbstironisches. Ne?
Ja, ja, also die Transip, die können Sie im Internet extrem genau detailliert studieren. Ach so. Weil da gibt es ganz viele Berichte von Leuten, die da gereist sind und die sagen, man kann zum Fenster nicht mehr rausgucken. Also haben wir so eine Teleskopstange mit so einem, zum Amüsement der chinesischen Schaffner, die da immer so einmal Wasser hoch und dann ein bisschen mit dem Waschlappen rumgemacht haben. Und am Schluss haben wir das denen übergeben als Geschenk. Wir sind aber relativ sicher, dass sie das nie genutzt haben. So, und dann mit zum Teleskopstab durch ganz Tibet zu reisen und durch Indien ist ziemlich blöd. So, dass wir das da schon gelassen haben.
Ja, also die Kehrwoche steckt irgendwo noch drin bei
Ihnen. Ja. Und auch die Neugier, also unbedingt rausgucken wollen. Darum war das ja auch so schrecklich in Indien, 35 Stunden durch Indien zu fahren und nichts vom Land zu sehen. Erste Klasse, weil das Fenster, da wurden immer die Schlieren neu verteilt, aber man konnte nichts sehen.
Die Irritation, die Sie sagen, das ist ja ein Konzept, das ich aus dem 18. Jahrhundert kenne, wo man so Selbstversuche machte. Ja, man sich versuchte, der Hitze und der Kälte auszusetzen und das passiert ja nun hier auch. Aber Sie setzen sich noch viel mehr Dingen aus, eben unter anderem der eingangs erwähnten Angst vor Überfällen. Und als dann diese Überfälle passieren, ich kann aus eigener Erfahrung auch ähnliche Dinge berichten und so weiter, dann schreiben Sie auch genau hin. Das finde ich auch sehr eindrücklich, wie lange Sie das beschäftigt hat. Ja, also dass man da nicht so leicht drüber wegkommt. Ja, da schlottern einem hinterher noch die Knie und man denkt sich auch, man ist einerseits froh, davongekommen zu sein, denkt sich aus, was da noch Schlimmeres ist. Und sofort haben Sie natürlich in der Zeitung auch die Berichte gelesen von Leuten, denen es schlimmer ging und so weiter. Das ist dieses sich hochsteigern. Also Sie haben sich ja freiwillig exportiert, sozusagen aus relativ gesicherten Verhältnissen, in Verhältnisse, von denen Sie wussten, dass sie relativ ungesichert waren. Sie wollten das aber unbedingt ausprobieren, vielleicht jetzt nicht bis zu einer physischen Grenze, also auch da in Tibet ist es, weil Sie so hoch waren, war das Tibet?
Ja. Und Südamerika, die
Schnapparten. Wo man drei Tage schlafen musste irgendwie und Wasser trinken, damit man über dieser Höhe zurechtkam und so. Also diese Strapazen gibt es, aber dann eben immer wieder diese Angst. Und wir haben jetzt eingangs das schon erwähnt, ich wollte aber nochmal nachfragen, also wie würden Sie das jetzt interpretieren? Weil am Schluss des Buches, als Sie dann bekennen, dass Sie vom Globalisierungskritiker zum Globalisierungsverteidiger oder Befürworter geworden sind, da gehen Sie dann auf die eingangs sehr ausführlich thematisierte Angst nicht mehr ein. Also am Ende steht das intellektuelle Erlebnis, aber jetzt da in dieser Hinsicht ziehen Sie kein Resümee. Oder Wie würden Sie, wenn Sie eins ziehen wollten, haben Sie jetzt auch angstmäßig, halten Sie jetzt mehr aus? Sind Sie, denken Sie noch oft an diese gefährlichen Situationen?
Nee, ich halte überhaupt nicht, also wir beide halten nicht mehr aus, im Gegenteil. Es ist ja so, dass das dass es nie aufhört. Jede neue Stadt, Sie wissen ja nicht, ob Sie das Quartier, ein Quartier finden, das Sie bezahlen können. Sie wissen nicht, ob Sie, also es hat immer vorher geklappt, aber
ja,
Sie wissen
nicht. Dieses Schwäbische, wenn ich jetzt mal so sagen darf, das sagen Sie ja selbst, ne, dieses Sparsame, das Sie immer wieder in die gefährlichen Viertel gebracht hat, wo Sie dann manchmal in die Luxushotels flüchten und sagen, okay, hier ist die Welt zwar falsch, aber sicher.
Ja. Es ist aber auch so eine Methode, dass man so ein mittleres Level halten muss. Ja. Man kann ja Indien ohne Indien. Man kann jedes Land ohne das Land erleben, wenn man entsprechende Hotels wählt. Man muss so die Ebene wählen, die die lokalen Reisenden machen, also die einheimischen Geschäftsreisenden einnehmen. Man darf auch nicht in die Backpacker-Szene rein, weil da ist man auch wieder ohne das Land. Nur so kriegt man mit und kann dann auch vergleichen die Länder, wo da eigentlich Unterschiede sind, wenn man auf dieser Ebene.
Das heißt, die authentischsten Momente waren die, wo Sie mit Frau Müller alleine waren, sozusagen die einzigen Wessis oder Weißen oder Touristen oder wie auch
genau.
immer. Das waren sozusagen, das wird ja auch öfters beschrieben, dass Sie dann glaubten, irgendwie angekommen zu sein und jedenfalls möglicherweise in einer Position waren, etwas zu sehen, so wie es die Leute sehen.
Ja, man kriegt dann mit, wie im Bus, welche Filme laufen da zum Beispiel im Bus, da in Chile. Und wie reagieren die Leute auf diese Filme? Wie wird reagiert auf die in Ecuador, wenn da bewaffnete Guards im Bus sind und alle abtasten die Männer?
Ich habe mal eine Frage zu diesen Filmen, weil Sie erwähnen, in Indien lief dieses FTV, dieses Fashion TV. Ja. War das dasselbe wie in China?
Ja.
Weil Sie erwähnen es an beiden Stellen.
Ja.
Gibt es hier auch
eigentlich? Ja, gibt es auch. Aha. Bei Digitalfernsehen, da haben Sie 24 Stunden Modeschau. Und zwar die wirklich aufreizend, also so neueste Mode mit ganz kurz, sehr körperbetont und wo man denkt, das muss ein totaler Kulturschock sein. Und war da mitten auf dem Hauptbahnhof von Peking, da lagerten die Wanderarbeiter mit ihren Familien und über ihnen liefen diese Supermodels. Und die haben nicht hochgeguckt. Das ist ja dann auch ganz wichtig zu sehen. Aha, das wird nicht zur Kenntnis genommen, weil es eine so fremde Welt ist, dass sie auch nicht wahrgenommen wird.
Ja, Sie hatten eben von dieser mittleren Ebene geredet. Also das heißt, dass Sie sich so vom Sozialstatus den einheimischen Mittelschichten annähern wollten. Glauben Sie denn, dass Ihnen das geglückt ist?
Nee, natürlich nicht.
Ach so.
Ja.
Aber das war schon einesteils der Anspruch, von dem Sie wussten, dass er aber nie erfüllt wird, oder?
Nee, sondern wir wollten die lokalen Mittelschichten beobachten. Das heißt ja nicht, dass wir selber zu den lokalen Mittelschichten werden. Mhm. Auf diesem Niveau könnten wir auf Dauer überhaupt nicht leben. Also in Indien, die Mittelschichten dort leben unter Umständen. Also die Hotels, die dort, die sind etwas, was, also Renate Müller hat gesagt, 14 Tage gebe ich dir noch, dann müssen wir aus Indien raus sein, weil ich es nicht aushalte. Also das ist so, das ist mehr so, dass man versucht zu schauen, wie leben Menschen unter den lokalen Mittelschichtsbedingungen. Aber man kann sich selber nie da annähern.
Ich komme nochmal auf die Frage mit dem Geld. War das auch ein Teil des Versuchs oder konnten Sie sich wirklich nicht mehr leisten? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Na, schauen Sie, wir waren 14 Monate unterwegs. Wir haben gerechnet 100 Euro pro Tag. Ich hatte ja weiterhin mein volles Gehalt.
Ja, eben.
Ja. Aber auch die laufenden Kosten, Miete und so weiter. Hier, so. Wir haben vorher, 3 Jahre vorher schon gespart. Das Ganze kostet 50.000 Euro. 14 Monate unterwegs. Ja, die 50.000 Euro müssen Sie zuerst mal haben. Wir hatten sie nicht. Wir mussten unterwegs Leute anpumpen, also Freunde anpumpen, weil Neuseeland und Australien war deutlich teurer.
Also es war nicht Teil des Experiments.
Nee.
Also es gibt ja...
Die Rechnung war 100 Euro pro Tag. Das klingt ziemlich viel. Aber... Da sind die ganzen Flugkosten drin, das sind also die ganzen Reisekosten mit drin. Und in Neuseeland mussten wir vorschießen die Reisekosten über den Pazifik hinweg. Tahiti und wir mussten den Mietwagen für Neuseeland vorschießen und plötzlich waren wir in meinem Überziehungskredit drin. Und ich hatte Angst, dass wir, dass die Miete nicht mehr ausbezahlt wird.
Das alles kommt in dem Buch vor, ja. Also das sagt er jetzt nicht uns als ein Bekenntnis sozusagen hinterher und im privaten Kreise, sondern das alles gehört mit zum Text des Buches. Das Buch ist wirklich so eine Art Rechenschaftsbericht. Das ist sehr ehrlich, in vielerlei Hinsicht viel ehrlicher, als man das so sonst machen würde, ja. Das Ziel des Buches ist eben auch, eine bestimmte Kette, wenn ich das richtig verstanden habe, von Erfahrungen zu sammeln, auch eben nicht aus China nach Hause zu fahren, sondern aus China nach Indien zu fahren und dann nach Afrika und so weiter, um sozusagen sich das steigern zu lassen und schwanken zu lassen, also ins Unerwartete zu fahren, dann aber Vergleiche ziehen zu können, und das Ganze mit der Absicht, etwas über die Globalisierung herauszufinden. Also ich habe eine Sache beeindruckend gefunden, und ich glaube, Sie sagen das ja auch öfters, das ist wahr, es gibt nirgendwo lokale Werbung, Sprüche oder Sprache auf den T-Shirts. In Asien zumindest nicht und ich weiß nicht wo sonst.
Also in China zum Beispiel.
In China gibt es keine chinesisch bedruckten T-Shirts.
Ja, sondern alles Englisch.
Alles Englisch.
Zum Teil unsinnige Sprüche. Hauptsache, es sieht aus wie Englisch.
Ja, aha.
Weil, also das war eben das gleich am Anfang, zu merken, hoppla, Globalisierung ist nicht diese kulturimperialistische Verschwörung, wie sie zuvor häufig von mir begriffen wurde, sondern dass die entsteht daraus, dass in China die Leute wollen gern sein wie Amerika.
Genau, und die Inder zum Beispiel nicht. Die Inder wollen ihnen zu wenig. Ja. Die sind zu zufrieden. Da wird dann auch immer, das ist fast religionskritisch, was sie da sagen. Ja. Die Hinduisten, die sind alle zufrieden einfach. Ja. Und zufrieden mit dem Elend. Und da wird ganz böse Beispiele bringen sie da.
Ganz schlimme Beispiele.
Von fehlender medizinischer Versorgung in ganz schlimmen Fällen und so.
Mit unglaublicher Gleichgültigkeit. Es ist ja nicht so, dass die Menschen zufrieden wären. Sondern die Umstände sind katastrophal. Aber durch dieses Kassensystem, was ja nun nicht verschwindet, wie wir gedacht hätten mit der Moderne, sondern das sich sogar noch verstärkt politisch. Also es gibt ja eine, die sogar die Regierung gestellt hat, die das Kassensystem ganz hoch hält. Durch dieses Kassensystem ist die Politik in einem Ausmaß gleichgültig gegenüber dem Leiden, das erzeugt wird. Es werden wunderschöne Gesetze gemacht, aber sie werden überhaupt nicht, kein Mensch versucht, sie überhaupt durchzusetzen. Ja. Also so, das ist das Eindrucksvolle. Nicht, dass da Zufriedenheit herrscht, sondern die sind alle sehr stark in Aufstiegsbemühungen drin, aber jeweils voneinander abgeschottet, ohne sowas wie eine Bemühung um Gemeinwesen, um eine Gesellschaft, die in sich zusammenhängt.
Ja, Sie erwähnen dann auch die Bollywood-Filme, die ich persönlich sehr bewundere und da oft auch reingehe.
Ja.
Also großer Shah Rukh Khan-Fan bin ich und habe die fast alle gesehen. Und da sagen Sie dann drüber, Sie waren ja auch dann in so einem Kino, dass das halt eben häufig europäische Hintergründe sind, aber eine indische Emotionalität.
Ja.
Und also gehört das genauso wie dieses Fashion-TV auf dem Pekinger Hauptbahnhof und die T-Shirts? Das gehört zu den von Ihnen beobachteten, unterschiedlich ausgeprägten sozusagen Strebungen, irgendwie global zu sein oder eben westlich zu sein? Ist das das, was Sie sozusagen beobachtet haben? Ist das ein Resümee, dass man sagen kann, die Leute haben sozusagen das Westliche irgendwie sozusagen verinnerlicht und fangen an, sozusagen mit diesen Augen zu gucken? Die tollste Geschichte finde ich übrigens die von diesem in Ecuador oder in Bolivien, wo diese zwei Handwerker aus Deutschland stehen, diese Zimmermannsleute mit diesen Hüten.
Auf Wanderschaft,
Und wo sie einen alten Indio beschreiben, sie oder sie vielleicht, einen alten Indio beschreiben, der da im Poncho sitzt und so weiter und auf diese komischen Gestalten da guckt und dann sagt, Harry Potter.
Genau.
Also wo man sieht, die Leute gucken, oder sie können schon mit anderen Blicken gucken. Ist das das, was Sie sozusagen herausgefunden haben, dass das existiert?
Das geht weiter. Also das ist eins. Der Punkt ist ja, dass wir eigentlich mit einem touristischen Blick losgefahren sind. Also dass diese je exotischer die Kultur, desto besser. Es ist so ein bisschen der edle Wilde. Also je mehr Zivilisation, desto schlechter. Also je weniger Zivilisation, desto... Und darum Tibet, hohe Attraktivität. Und dann, während wir dort waren, so mehr und mehr hat sich der Blick gewandelt hin zu einem... ja, gesellschaftlichen Blick oder politischen Blick, dass man sagt, würden wir unter diesen Bedingungen leben wollen? Wie ist es eigentlich, unter solchen Bedingungen zu leben? Und dann fiel diese Exotik, die Attraktivität der Exotik ab. Und es kam mehr und mehr, was sind eigentlich die Lebensumstände? Was bestimmt die Lebensumstände? Und dann das Entsetzen in Indien, wo eben die lokale Kultur dafür sorgt, dass die Lebensumstände einfach sozusagen sich selbst überlassen werden und man ist ja selber schuld daran. Und zu sehen, wie in China das ganz anders läuft, das ist ja das, was uns so überrascht hat, dass die Presse hier nichts, alles was China macht, kommt in der Presse hier ganz schlecht weg.
Sie loben sogar den Staudamm.
Ja, sind da gefahren. Ja. Wir waren auf einem rein chinesischen Schiff. Da waren 14 andere Langnasen mit uns. Ja. Kein Mensch auf dem Schiff sprach Englisch. Wir konnten aber beobachten, wie gucken die Leute auf diese Landschaft, die bei uns ja so kritisiert wird, wo gesagt wird, es sei das Allerschlimmste. Die gucken mit Bewunderung und Begeisterung, die chinesischen Touristen. Und da denkt man, hoppla, also jetzt was ist da? Also so, dass immer dann immer mehr die Frage war, was sind die Lebensumstände? Und diese Wertschätzung für diese Exotik, also jetzt die Aborigines, die werden bei uns ja mit Dreamtime und diesem werden mystifiziert und glorifiziert. Wenn man dann aber dabei drin ist und sieht, wie die Frauen frische Wunden haben, nicht angerichtete Brüche, und also wie die ganzen Umstände einfach katastrophal sind, aber die lokalen Australier sagen, hier gibt's gar kein Problem, weil aus Political Correctness haben sie sich zu der Überzeugung gebracht, dass es da kein Problem gibt. All dieses hat so den Blick verändert, dass es nicht mehr diese Exotik ist, sondern dann zu sagen, ja, wie können eigentlich, was kann dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen für die Menschen so werden, dass man also sagen kann, ja, okay, so könnte ich auch leben wollen.
Ich würde gerne noch mal nach Indien zurückkommen. Da waren Sie ja vorher schon mal gewesen.
Ja.
Wie lange war das zurück? 30 Jahre oder?
Ja.
Ja. Und also da habe ich eigentlich eine riesengroße Enttäuschung auch gelesen in diesem Buch, weil Sie ja offenbar früher da ganz anders hin oder anders geblickt haben auf die Phänomene.
Das stimmt so nicht. Nee? Ich war da 9 Monate in Indien und ich bin beinahe verrückt geworden am Anfang. Mhm. Weil, aber ich als Sozialwissenschaftler, also Frau Müller und ich unterscheiden uns da, sie konnte es nie aushalten. Ich fand aber Indien absolut faszinierend, weil es alles das widerlegte, was ich für wahr hielt. Mhm. Zum Beispiel als Sozialwissenschaftler dachte ich, es gibt sowas wie eine natürliche Fluchtdistanz. Gibt es aber in Indien nicht. Also, weil,
was ist das, eine natürliche Fluchtdistanz?
Also, Sie sind in der Kette,
ach so,
warten auf, ja, ja, auf ein Ticket für einen Film. Dann ist es so, ich halte so viel Abstand zum Vordermann und da rutscht immer einer rein. Ich kam nie an die Kasse ran. Oder im Museum, weil da waren wir interessanter als die Museumsstücke. Und die Menschen kommen her auf die Entfernung, also auf 10 Zentimeter Entfernung. Und wenn sie dann sagen, weg da, dann kommen sie noch näher ran. Und das hat mich unheimlich beschäftigt. Wie kann ich das erklären? Und irgendwann kam ich drauf, es liegt an der Kassengesellschaft. Bei uns ist es so, dass in dem Aufsteigen, man kann ja aufsteigen und kann seine Situation verändern. Da imitiert man die Verhaltensweisen der Höhergestellten. Norbert Elias hat es sehr schön beschrieben. Und auf diese Art und Weise unsere ganze Kultur ist eine Distanzkultur. Wir lernen von den höheren Schichten Distanz. Wenn ich eine Kassengesellschaft habe, dann bringt mir der Aufstieg. Ich kann nicht durch Verhaltensänderung den Aufstieg sozusagen modulieren. Und darum können, bei uns wird Kindern beigebracht, wenn spannend ist, muss man weggucken. Und dort wird halt nicht weggeguckt, wenn spannend ist. So, und darum fand ich Indien so faszinierend.
Ja, und das war schon die erste Reise.
Ja, ja.
Ja. Dann habe ich das offenbar missverstanden. Mir schien, dass Sie Indien wirklich als völlig verkommen und aufgegeben
betrachten. Das Überraschende ist halt, dass, als ich damals das Kulturschockbuch schrieb, über DDR und Westdeutschland. Da hatte ich ein Indien-Kapitel. Um zu zeigen, dass von Indien aus gesehen der Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland vernachlässigbar sind. Wir sind ein christliches Land. Also egal, ob nun sozialistisch oder nicht, letztlich ist die christliche Basis reguliertes Verhalten. Und dann haben Leute gesagt, was du da schreibst über Indien, das stimmt ja überhaupt nicht mehr. Dann sind wir gemeinsam runtergefahren und haben gemerkt, es stimmte immer noch. Und dann sind wir jetzt wieder gefahren und es stimmte immer noch. Also diese, trotz Modernisierung, diese Unveränderlichkeit indischer Grundverhältnisse, das ist etwas, was mich dann völlig erschlagen hat. Also das immer noch das Gleiche. Also immer noch diese Unbarmherzigkeit gegenüber dem Leiden, das direkt vor der Tür ist. Da ist dieses in Delhi, dieses Krankenhaus, in dem Herztransplantationen stattfinden. Und gleich daneben ist der allerletzte Slum.
Und das will keiner bemerken.
Das will keiner bemerken. Das wird auch, ist auch kein Problem.
Ja.
So ist halt so.
Ja.
They are having their being.
Mhm. Ja, Sie haben ja, glaube ich, das auch so formuliert, dass die Zivilgesellschaft da eigentlich nicht existent ist.
Ja.
Ja. Wir waren jetzt eben bei Nähe und Distanz und Körperlichkeit. Haben sich eigentlich Menschen, die Sie da beobachtet haben, mal geweigert, sich von Ihnen beobachten zu lassen? Oder Sie irgendwie rausgeschmissen? Ich meine jetzt nicht nur in Indien.
Nee, eigentlich nicht. Mhm. Weil wir sitzen da ja ziemlich blöd da und gucken nur.
Ja, ja. Das kann da ziemlich aggressiv wirken.
Nein, Europa ist so eine Distanzkultur. In Europa darf man nicht gucken. Überall sonst auf der Welt, nach meiner Erfahrung, darf man gucken. Also gucken ist eigentlich erlaubt. Alle gucken neugierig in der Gegend rum. Also das ist uns nirgendwo passiert, dass das bemerkt wurde.
Aber das Gucken und das Reden zum Beispiel, das würde mich nochmal interessieren. Sie sind in Kulturen gefahren, wo Sie die Sprache nicht verstanden. Und Sie sind in Kulturen gefahren, wo Sie mit Englisch ganz gut durchkamen.
Und Spanisch. Wir haben ja extra Spanisch gelernt.
Okay, also Sie haben gelegentlich Redekontakt aufbauen müssen, aber es gibt genügend Episoden in Ihrem Buch, wo gesagt wird, Sie haben überhaupt niemanden gefunden, der irgendwie mit Ihnen irgendwie reden konnte oder auch nur eine einfache Auskunft geben konnte oder eine, die Sie dann selber auch verstehen konnten oder wie auch immer. Dieses Zurückgeworfensein auf das reine Sehen, Sie schreiben dann, Sie hätten sich immer dann auch, also Sie haben die Fernsehbilder, die bewegten Bilder angesehen, Sie haben sich auch immer Zeitungen gekauft, aber das hat ja dann auch nicht viel genutzt in den Ländern, wo Sie die Sprache nicht beherrschten. Oder also dieses reine Sehen, also das kann man natürlich machen, aber das ist doch, erstens mal, das haben Sie ja dann nicht so ganz durchgehalten, weil in anderen Kulturen konnten Sie sich ja auch unterhalten, zum Beispiel mit den Taxifahrern, auch ganz zum Schluss mit dem in Erfurt, ja, aber auch unterwegs mit denen. Ist das nicht ein Bruch in der Beobachtungstechnik, den man hätte reflektieren müssen?
Na, in Peking sprechen die Taxifahrer auch rudimentäres Englisch. Ja. Und wir haben auch in den Ländern, in denen wir die Sprache beherrschten, relativ wenig mit den Leuten geredet. Weil wir wollten nicht in die Gastfreundschaftsfalle geraten. Das kenne ich aus früheren Reisen. Man wird eingeladen und dann ist man zu Loyalitäten verpflichtet und wird auch in eigenen Beobachtungen, in eigenen Blickrichtungen sehr stark beeinflusst durch diese Gastfreundschaftsfalle, so dass wir uns da ziemlich rausgehalten haben und eher wirklich von außen geguckt haben. So, und das sieht man sehr viel.
Ja, aber das ist dann so eine Art Soziologie, was Sie sehen. Also Sie sehen die Gesellschaft, Sie sehen Schichtungen, Sie sehen Verhältnisse zwischen Gesellschaftsschichten. Sie machen sich immer wieder Gedanken über die Frauen und was wie die so in der Gesellschaft angesehen sind oder eben nicht. Ja. Wie kriegt man da tatsächlich durch Sehen viel raus? Weil die Religionssysteme, die Glaubenssysteme, die vielleicht dazu führen, dass da bestimmte Verteilungen in der Gesellschaft sichtbar sind, zum Beispiel auf der Straße, aber an anderer Stelle, wo sie gar nicht hinkommen, unsichtbar gemacht, anders ablaufen. Also ne, in arabischen Gesellschaften zum Beispiel ist die Rolle der Frau, sagt man, anders im öffentlichen Leben und im häuslichen Leben. Also diese Differenz zum Beispiel, das häusliche Leben, haben Sie sich durch sozusagen die ja gut verständliche Verweigerung da, sich einzubinden und anzubinden, dann eben auch also in die Gefahr, dieses auch beobachten zu können und daraus Schlüsse zu ziehen, haben Sie sich nicht begeben, sondern Sie blieben bewusst an einer bestimmten Oberfläche.
Ja, aber zum Beispiel ist es ja so, dass wir sagen, wenn wir versuchen zu erklären, wie kommt es, dass in China und Vietnam eine dermaßen Prosperität und Aufschwung ist, wenn in Indien es ganz anders läuft und erst recht in Afrika und kommen zum Ergebnis, es liegt an den Familiensystemen, dann ist ja das schon auch ein Blick sozusagen hinter die Kulissen. Man muss dazu die Familiensysteme aber zur Kenntnis nehmen. Und das haben wir eben durch Recherchen, indem man also liest.
Können Sie das mal kurz erläutern? Das ist mir jetzt irgendwie entgangen, dass Sie das
Na,
so...
In, Wie bitte? Internet kann man ganz viel, aber der Unterschied, ja, den wir behaupten, dass China und Vietnam durch den Konfuzianismus so ausgerichtet ist im Familiensystem, das war unter dem Kommunismus quasi gebremst und mit den Deng'schen Reformen wieder freigesetzt. Konfuzianismus, eine Familie, da gibt es den Prestigeträger der Familie und die gesamten Mitglieder der Familie agieren zusammen, um diesen Prestigeträger voranzubringen, weil damit das Ansehen der gesamten Familie steigt, sodass die Maschine wie ein großes arbeitsteiliges System wird, um den Aufstieg und die Prosperität und die Prestigesteigerung hinzukriegen. Während in Afrika oder bei den Aborigines haben sie die Extended Family, da läuft es genau andersrum. Sobald ein Mitglied der Familie zu Geld kommt, kommen alle anderen Familienmitglieder und sagen, gib ab. Und er ist auch verpflichtet abzugeben. Und sie kommen gemeinsam, es ist ein Mechanismus, der zu gemeinsamer niedrigster Armut führt. Und wenn einer besonders reich wird, dann wächst die Familie auch ins Unermessliche. Weil als Politiker ist jeder Wähler ist Familie und ich muss den auch wieder versorgen. Das heißt, ich kann als Politiker kann ich nur funktionieren, wenn ich korrupt werde, also indem ich Mittel ansammle, um die versorgen zu können, so dass das Familiensystem die Armut in Afrika erklärt und auch warum die Aborigines in Australien absolut hängen bleiben, also stagnieren, während die Maori in Neuseeland, die haben ein sehr stark prestigeorientiertes Familiensystem, wo man durch Heldentaten kann man auch sogar als Frau kann man wirklich zur Prinzessin werden, da läuft was völlig anderes. Also so, dass die Familiensysteme und dieses Verhältnis zum Prestige, das für uns erklärt, wie völlig unterschiedliche Welten entstehen.
Nochmal ganz plastisch, bei diesen Aborigines heißt es ja nicht nur gib ab, sondern kauf Alkohol. Das haben Sie ja auch ziemlich eindrücklich beschrieben, wie dann also nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern wirklich auch sozialer Absturz und Verwahrlosung entstehen. So, jetzt gestehe ich Ihnen eins, als ich anfing, dieses Buch zu lesen, habe ich geglaubt, da hat diese Reise gar nicht gemacht. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, denn fast alles, was Sie jetzt sagen, das konnten Sie doch nicht sehen. Also wie sieht man ein Familiensystem?
Naja, indem Sie ganz viel lesen auch.
Ja, ja, also dann hätten Sie doch die Reise gar nicht zu machen brauchen.
Nein, weil Sie wären nie drüber gestolpert. Ihnen wäre nie aufgefallen, dass es in China völlig anders funktioniert, als was Sie hier in der Presse oder im Fernsehen über China sehen. Sie hätten nie gesehen, dass da im Fernsehen, also es gibt dann diese Kommissarsfilme, diese Partisanenfilme und dann gibt es halt diese westlichen Filme. Also dass sozusagen die kommunistische Welt wunderbar zusammenpasst mit dieser westlichen Hollywood-Welt und die sich überhaupt nicht beißen gegenseitig und dass gleichzeitig in der ganzen Propaganda dann sie auch mitkriegen, Konfuzianismus, also diese Harmonielehre, die ist da. Sie sehen auch, wie immer neue Tempel gebaut werden, wie also auch eine Renaissance des Buddhismus und des Konfuzianismus da ist. Das können Sie nur sehen, wenn Sie da rumlaufen.
Ja, Sie beziehen sich jetzt immer bei, oder Ihr Feindbild ist ja dann die westliche Presse. Aber es gibt doch bestimmt über alle diese Länder auch ethnologische und sonstige Studien. Oder sind Sie der Erste, dem das aufgefallen ist?
Also ich bin ein Fan von Ethnologie.
Aha.
Sehr. Aber es ist so, dieser Alltag, also Ethnologen sind ja auch spezialisiert auf möglichst exotische, also die schildern dann den matrilinearen Stamm im Hinterland von China, aber sie schildern nicht, wie die Leute wie die chinesischen Touristen in Shanghai, das ist ja auch so was Spannendes. In Shanghai hat die Regierung ein Plastik-China aufgebaut. Und da kommen die ganzen chinesischen Touristen aus dem Umland und bewundern dieses Plastik-China. Aber die Altstadt von Shanghai, die sehen sie als völlig runtergekommen an. Die wird ganz schlecht angesehen. Bei uns heißt es immer, ach, diese Regierung, die macht die Altstadt kaputt. Aber die Leute selber sind so ein bisschen wie bei uns in den 50er Jahren, wo alles alte war, Klomp. wo eben hier zu sehen, wie das passiert, das lesen sie in keinem ethnologischen Buch.
Ja, ich finde auch, also Sie gehen ja auch auf Malinowski ein und zum Beispiel und dass er sich so ungern einladen ließ und so weiter und eigentlich die Leute, die er studierte, gar nicht mochte. Ja. Diese dieses traversenhafte sozusagen durchstreifen, ja, dass sie dann versuchen, mit objektivierenden Informationen zu unterfüttern. Das unterscheidet sich ja schon von diesem sehr beschreibenden oder nüchtern und abgewogen beschreibenden Blick, weil es immer alles auch verbindet oder aufhängt an etwas, was ihnen selber widerfahren ist und was ihnen auffällt. Und sie haben eben das schöne Wort Stolpern gesagt, also was einen da irgendwie zum Stocken bringt oder irgendetwas zeigt. Und da muss man sich tatsächlich dahin bewegen. Ich würde das mal umgedreht so machen, als jemand, der auch schon mal ziemlich viel unterwegs war, und das passiert ja auch anderen Leuten, und viele Leute reisen, eigentlich immer ohne zu stolpern und auch mit einer Verdrängung dieser Stolpererfahrung. Ja, man drängt das dann weg, weil man ja auch schnell normalerweise wieder zu Hause ist, macht ja nicht jeder gleich eine 14-monatige Weltreise. Und sie haben umgekehrt versucht, die Reise so anzulegen, dass sie genau dann, wenn es ihnen unangenehm wurde, was ja häufig vorkommt, eines der häufigsten Wörter ist, dass es ihnen oder ihnen ekelte, ja, weil es wirklich wenig sauber war gelegentlich, ja, und sie tonnenweise irgendwie Saubermachttücher da irgendwie auch verbrauchen, ja, und so weiter. Das finde ich sehr ehrlich. Das ist ja vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht, ob die Schwaben, also dann sozusagen das irgendwie leichter von der Zunge geht. Ich rede normalerweise gerade nicht. Das ist ja auch so eine Schamgrenze, wenn man sagt, man bekennt sich normalerweise nicht dazu, dass einen etwas ekelt. Ja, also diese Art von sozusagen Stolperei, wo man irgendwie auch Abwehr zeigt oder so weiter, das dann auch aufzuschreiben, finde ich gerade das Interessante an dem Buch. Ja, die Verbindung dann lässt mich häufig auch ein bisschen ratlos, beziehungsweise da will ich dann mehr wissen. Also sie beschreiben an mehreren Stellen, wie unendlich groß diese Städte in China sind und wie dann diese Hochhäuserzeilen sich bis an den Horizont erstrecken. Und da frage ich mich auch, ja gut, das ist jetzt irgendwie beeindruckend, ja, aber ist das jetzt gut oder schlecht? Das sagt doch eigentlich vielleicht noch gar nichts, dass da sich Hochhäuser erstrecken. Ich denke mehr, das ist ja eine neue Entwicklung und die ganze Gesellschaft drunter ist in großer Umwälzung begriffen. Also da habe ich mich dann sozusagen analytisch ein bisschen alleine gelassen gefühlt, was ich aber nicht weiter schlimm finde, weil ich meine, liebe Zeit, wer will schon die ganze chinesische Gesellschaft so kurz analysieren? Also ich wollte sagen, dieses Binden der Erkenntnisse, die man so gut wie es geht eben mobilisiert, an dieses Durchreisen, ohne jetzt da so existenzialistische Tiefen zu erobern, das finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt in dem letzten Buch von Daniel Kehlmann, gibt es diese Geschichten mit dem Handy, wo dann auch eine Frau beschrieben wird, die in China verloren geht, weil sie niemanden findet, der mit ihr reden kann, und dann geht ihr Handy langsam zu Ende und irgendwann ist sie dann einfach irgendwie verloren, ja, sozusagen, weil sie auch gar nicht mehr kommunizieren kann. Also solche Geschichten zeigen, dass man das ja natürlich auch viel sozusagen bedrohlicher und irgendwie auch metaphysischer für die abendländische Existenz inszenieren kann. Sie kommen ja davon raus und beschreiben das auch noch. Also insgesamt ist es ja eigentlich ein positiver Bericht, auch einer, der jetzt fortgesetzt werden will. Haben Sie denn jetzt eigentlich schon mal selber Pläne gehabt, das eine oder andere zu vertiefen? Oder kennen Sie andere, die jetzt da anknüpfen? Was für einen Effekt hat denn eigentlich so ein Buch? Jetzt mal über...
Das waren jetzt genug Fragen.
Müssen nicht alle, besuchen sich einer aus.
Na, das mit den chinesischen Städten. Das war eine Irritation, also weil ich kenne, wir kennen beide, Minneapolis zum Beispiel, amerikanische Großstädte, die haben so ein Zentrum, da sind die Hochhäuser und dann gibt es diese Vorstädte. Und dass das ganz anders ist, dass also eine Stadt so groß sein kann wie Luxemburg und alles nur Stadt und immer, also was eben auch zeigt, dass diese Lebensform im Hochhaus, also was auch für die DDR galt, wo der Plattenbau war ja eine positive Alternative, dass da diese Art von Modernitätsvorstellung, die ist sehr stark angenommen. Das sieht man auch in Hongkong, wo es auch diese Spaghetti-Hochhäuser gibt. Also das war so ein Dokument dafür, dass diese Art von Modernitätsvorstellung sehr, sehr stark angenommen ist und darum auch die Umsiedlung bei diesem Yangtze-Staudamm offensichtlich auch eher positiv gesehen wird, dass sie in diese glänzenden, so silbern leuchtenden Kachelhäuser da reinkommen, die wie so Fata Morgana auf den Bergen oben stehen. Das war so, also es war immer diese Irritation und dann schauen, recherchieren so lange, bis man die Irritation erklären kann. Das war immer das Verfahren. Und dazu eben auch Internetbibliotheken und so lange, bis man sie erklären kann.
Naja, es könnte jetzt ja natürlich sein, dass diese Menschen in den Hochhäusern innen drin Hühner züchten und dergleichen. Das hat man ja auch schon mal gehört. Ja. Aber da, so weit konnten sie nicht kommen.
Nein, das hätten wir uns auch nicht antun wollen. Also zum Beispiel Mongolei, wie ich würde nie in eine Jurte gehen und jetzt sagen, hier, ich mache einen Urlaub, Jurte. Nein, danke. Also, sondern es war interessant genug, durch die Mongolei zu fahren und zu sehen, dass mitten in Ulaanbaatar die Stadt wie von den Jurten erobert wird. Also dass diese, die haben da auch viel Plattenbau und das zerbröselt so langsam und irgendwie scheint es, als ob dieses Ulaanbaatar wieder Steppe wird. Das war schon Irritation genug.
Haben Sie eigentlich unterwegs schon geschrieben an diesem Buch oder ist das hinterher entstanden?
Wir haben regelmäßig, sobald wir an Internet kamen, Sie haben ja unterwegs überall die Internet, also die Art und Weise zu reisen ist heute völlig anders als vor 20 Jahren. Und da haben wir dann Berichte geschrieben an Freunde.
Mhm. Und diese Splitter, also ja, das Buch Splitter, ist aufgebaut in eine sozusagen länder- und städtemäßig gegliederte Großberichte und dann gibt es immer wieder so Kästen da drin mit auch ein bisschen sehr kleingedruckten Erläuterungen und die heißen Splitter. Warum heißen die so und was ist da in den Kästen so drin?
Naja, weil die bringen so Alltags, also die sind nicht so erkenntnisgeleitet, die sind nicht mit dieser Fragestellung, wie wirkt sich Globalisierung jetzt auf Alltagskultur aus, sondern das sind so, eben Splitter, wie zum Beispiel, dass in Neuseeland das Land der tollsten Toiletten auf der Welt ist. Und Toiletten sind ein Problem beim Reisen. Und plötzlich hat man in Neuseeland, da gibt es mitten auf dem Land irgendwo steht da eine Toilette und da ist auch noch Toilettenpapier drauf.
Also, und ich fand das, Sie beschreiben das sehr eindrücklich, aber ich fand das auch sehr eindrücklich, wie Sie die gefährlichen Tiere in Australien beschreiben. Ja, das ist auch ein Splitter.
Ja. Das sind so Dinge, die jetzt nicht die Erkenntnis weiterbringen, sondern die so im Alltag auf Reisen, wo wir schildern unsere Angst vor dem und wie wir die Angst bewältigen. Jede neue Stadt macht Angst. Und dann, wie man die bewältigt, dass man sich, wie wir das Quartier suchen, wie wir dann ein Restaurant suchen und wie wir uns dann relativ schnell eine Heimat schaffen und dann so Routinen entwickeln. Und so, das ist zum Beispiel ein Splitter.
Die sind nun wirklich sehr klein. Sagen Sie doch mal was zu der Publikationsgeschichte.
Die Publikationsgeschichte. Wir haben Verlage gesucht. Mhm. Wir haben auch von mehreren Verlagen Zusagen gekriegt, die dann wieder zurückgenommen wurden. Wir können uns das nur... ein Verlag hat echte Zusage gemacht, hat gesagt, ja, machen Sie doch ein politisches Buch draus. Wir haben das Ding insgesamt 4-mal geschrieben. Dann haben wir ein politisch, also nur Sachbuch draus gemacht. Dann hat der Verlag plötzlich gesagt, nee, so dann auch wieder nicht. Also 42 Verlage hatten wir. Und wir erklären es uns so, dass wir zwischen den Stühlen sitzen. Es ist kein reines Sachbuch und es ist auch kein reines Reisebuch, Abenteuerbuch. Und dann ist es noch politisch sehr inkorrekt. Also, dass wir die Globalisierung gut finden, das ist geht so gegen den Strich, dass wir da damit nicht landen konnten. Und dann schließlich sind wir bei Books on Demand gelandet. Und da reicht man eine PDF ein, das ist so eine DIN A4-Seite. Und wir wussten nicht, dass die das runterverkleinern auf dieses Format. Und so ist es zustande gekommen.
Ja, es ist wirklich sehr schade. Ich hätte jetzt auch wirklich gedacht, dass so ein Buch sehr gut ankommt, gerade bei Reiseverlagen, denn die machen ja auch immer solche feuilletonistischen oder auch manchmal solche Einlagen. Also ich bin erstaunt über diese Ablehnung.
Naja, also ich meine, aber das Buch sagt ja zum Beispiel, reisen Sie nicht nach Indien, reisen Sie nicht nach Swasiland und so weiter.
Ja.
Also
ja.
Es gibt da definitiv ein paar Empfehlungen in die andere Richtung.
Ja.
Und da, wo touristische Unternehmen, also Reiseliteratur ist, die verlegt wird von Verlagen, ist ja doch auch zum Teil Werbung oder Teil an dieser Werbe- und Reiseindustrie. Und das Buch ist eben kein Teil einer Industrie, sondern sozusagen Teil einer Reflexion. Ja. Es ist auch eben kein akademisches Buch, weil es die Begriffe, die es verwendet, zwar schon gelegentlich auch akademisch erklärt, aber dann auch wiederum versucht aufzulösen. Ja? Deswegen nochmal dieser, am Schluss sagen Sie, okay, Sie sind jetzt mit, Sie haben ein paar Freunde verloren, also zumindest theoretische Freunde, die jetzt immer noch einen anderen Begriff von Globalisierung haben als Sie. Haben Sie dann auch über das, was Globalisierung heißt, stärker nachgedacht? Also vielleicht hatte man ja auch den falschen Begriff im Kopf. Und Sie haben jetzt einen anderen Begriff, der sich mit mehr Anschauung verbindet.
Ja, also ich war ja jetzt, ich persönlich, in meiner Geschichte war ich ganz lang ein Gegner des Begriffs Globalisierung. Mhm. Habe den heftig angegriffen, weil ich sagte, das ist quasi Teil der Definition von Kapitalismus. Dass er global ist. Also, und darum ist da nichts Neues. Und wenn wir angucken, Ende des 19. Jahrhunderts, mit Kolonialismus und, also, das ist auch Globalisierung. Also, was soll das jetzt hier? Das, also, eine neue Epoche auszurufen. Hab heftig dagegen polemisiert, bis mir klar geworden ist, es ist doch was Neues. Und zwar, wenn ein Bier das in Leipzig gemacht wird, das zu gleichen Kosten konkurrieren muss mit jedem Bier aus China, aus Mexiko und sonst was. Das ist eine neue Qualität. Also, dass die Transportkosten an den Waren nur noch etwa 1-3% ausmachen und darum tatsächlich alle Waren auf der Welt miteinander so konkurrieren können, das ist eine neue Qualität. Das habe ich dann eingesehen. Und das ermöglicht auch diese Verschiebung in der Weltarbeitsteilung, dass also China tatsächlich in den Markt hereinkommen kann, dass auch Südamerika sehr viel weniger in den Markt reinkommt. Das war ja auch so eine wichtige Erkenntnis zu merken, dass die Globalisierung sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, dass es ganze Regionen gibt, die völlig ausgeblendet sind. Aber dadurch habe ich dann gesehen, hoppla, das ist was Neues. Den ganzen Finanzteil der Globalisierung, den haben wir überhaupt gar nicht berücksichtigt.
Ja, das wäre jetzt natürlich aktuell ganz anders gewesen.
Aber der wirkt sich im Alltag, den sieht man nicht im Alltag.
Und wie ist das mit diesem Unternehmen in Erfurt, wo Sie diese wunderbaren Mützen mit den Vorhängen, also mit diesen, die in Australien so sehr nützlich war, das wäre doch jetzt ein Sponsor gewesen eigentlich für das Buch,
ja. Dieses Stimmt Geschäft. Schon. Da muss man die Geschichte zu erzählen. Wir haben lange drum gekämpft, was wir mitnehmen auf die Reise. Das war jeweils geprägt durch die unterschiedlichen Ängste. Und so haben wir lange drum gekämpft, ob wir ein Moskitonetz mitnehmen. Ich sagte, das können wir überall kaufen. Und die Male, Renate Müller heißt Male, die Male hat dann gefunden so Basecaps und an denen waren Moskitonetz dran genäht. Und hat gesagt, ja, wenn wir dann durch den Dschungel laufen, also das, dann können wir gegen die Moskitos. Und ich habe gesagt, das ist doch Unsinn und so weiter, aber wir machen dann Kompromisse. Gut, die kamen mit, dafür wurden die Moskitonetze, die anderen kamen nicht mit und so, weil man muss ja alles noch tragen können. Und dann plötzlich in Australien stellte sich heraus, dass die lebensrettend waren, weil in Australien gibt es quer durch Fliegen, nicht Moskitos, sondern ganz normale Hausfliegen, Schmeißfliegen. Die klettern ihnen in die Nasenlöcher rein, die klettern in den Mund rein, die gehen in die Ohren rein. Die lassen sich auch durch so durchwegschlagen nicht beeindrucken. Und die Einheimischen, wenn man sagt, how do you stand the flies, dann sagen die, aren't they shocking, aber tun nichts dagegen. Und wir hatten diese Kappen und wir wurden stark beneidet dafür. Und es war wirklich eine große Hilfe.
Da Sie jetzt dann und wann schon auf Auseinandersetzungen zwischen Ihnen kommen, haben Sie sich irgendwann mal so verkracht unterwegs, dass Sie dachten, jetzt machen wir nicht mehr weiter? Ja, Sie waren ja auch sehr eng aufeinander angewiesen.
Ja. Es wurde schwierig, wenn der Außendruck gering war. Also Außendruck schweißt zusammen. Und darum wurde es schwierig in Australien, Neuseeland. Also, und da kam hinzu, dass halt Australien, Neuseeland sehr teuer sind. Und dann mussten wir sparen. Und ich bin Schwabe, also ich kann das relativ gut. Die Male ist Westfälin und kann das, also hat da keinen so einen Draht dazu. Und ich war panisch, dass hier die Miete nicht mehr ausbezahlt wird. Und dann geht der Streit drum, können wir uns dieses Hotel leisten? Und wir sind dann in Hotels gegangen, die für die Male eine Zumutung waren. Und das geht auf die Beziehung. Also wenn man so am Leben einspart, die ganzen Tröstungen, die man sonst hat, wenn die nicht mehr da sind.
Wir haben das Publikumsmikrofon, falls es jemanden gibt, der sich noch einmischen will, bevor wir dann sowieso in den informellen Teil übergehen. Wollte ich nochmal kurz zwischendurch bemerken. Wenn, dann einfach winken.
Ja, dann würde ich nochmal abschließend fragen, Sie sehen ja jetzt in der Globalisierung auch eine Chance für Demokratisierung in manchen Ländern. Können Sie das nochmal genau beschreiben, worin die bestehen soll?
Es ist ja so, dass wir nahezu überall die lokalen Eliten sind Teil des Problems, wenn nicht gar Ursache des Problems. Also von denen kann man in der Regel nicht erwarten, dass sich da was ändert. Aber es ist so, wieder mit Norbert Elias, das Bemühen um Aufstieg, das Bemühen, die Lebenssituation zu verbessern, führt dazu, dass sich die Leute durchweg orientieren, letztlich an westlichen Vorbildern. Das heißt nicht, dass sie die eigene Kultur aufgeben, sondern die wird ergänzt durch Maßstäbe, durch Verhaltensweisen. Am besten können Sie sehen in Tansania, auf dem Land sind es bei den Maasai, sind 100% der Frauen werden genital verstümmelt. Bei den Nicht-Maasai sind 70% auf dem Land, in der Stadt sind 17%. Also Stadtluft macht frei. Dieses durch das Streben nach einer besseren Lebenssituation und nach mehr Prestige entsteht etwas gegen die lokalen Eliten, die das gar nicht wollen. Und dadurch entsteht ein Wandel, in dem wir eine große Chance sehen.
Gut, also bei diesem Beispiel könnte man ja da vielleicht noch zustimmen. Aber Sie haben auch das andere Beispiel, ich glaube aus Ecuador, wo die Lehrerin ihre Schüler zwingt, sozusagen westliche Tracht anzulegen, ja, sozusagen die häusliche Tracht. Und aus keinen anderen Gründen, als weil ihr Prestige dadurch steigt, weil sie nicht Chefin einer Indio-Schule sein will, wie Sie zitieren. Also das wäre ja dann sozusagen ein relativ überflüssiges eigentlich Betonen dieser westlichen Globalisierung, weil also wie man sich anzieht, das... Also das könnte ja dann Folklore sein sozusagen, aber sogar die Folklore geht zugrunde.
Naja, aber die Folklore wird wiederkommen, auch dort wird es diese Maifeste geben oder
die plastik-chinesischen
Städte. Ja, oder wie in Bayern, also die Folklore, da braucht man sich nicht sorgen, die wird wiederkommen, aber dass sie alltagsbestimmt ist, die Indio-Tracht der Frauen ist ja witzigerweise die Imitation der Tracht der spanischen Frauen der Conquistadores. Es ist ja nicht so, dass es irgendwas ursprünglich wäre, sondern selbst das ist Ausdruck eines Aufstiegsbestrebens. Und dass die Indio-Tracht untergeht, das ist etwas, was ich nicht mit großer Trauer verfolge. Also ich bin sicher, dass es da folkloristische Inszenierungen zuhauf geben wird. Also auch sie, ein globalisiertes Land wie Japan ist ja unglaublich japanisch dennoch geblieben. Also es ist ja nicht so, dass man Angst haben müsste, dass durch die Globalisierung die lokalen Eigenheiten verschwinden würden.
Ja, wir hatten hier schon eine Japanologin sitzen, die uns darüber belehrt hat, dass vieles an dem sogenannten authentischen Japan, wie zum Beispiel die Teekultur, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, ja, in Abgrenzung zum Westen und so etwas.
Sie haben das übrigens selbst nochmal mit Gauguin und Tahiti, das haben Sie ja selbst angesprochen, also die nachträgliche Erfindung.
Ja, ja, genau. Oder auch die Maori. Maori ist unheimlich spannend, weil die Maori mit ihrer Prestigekultur auch sehr aggressiv, sehr kriegerisch sind und den Engländern, den Kolonialisten, also eine Niederlage nach der anderen zugeführt haben, sodass sie gleichberechtigt in das System eingebaut wurden. Und um 1874 ist es, glaube ich, da ist ein Maori, ist stellvertretender Ministerpräsident von Neuseeland. Und weil der Ministerpräsident Europa ist, hat auch für mehrere Wochen das Amt des Ministerpräsidenten. Also die Maori sind in die regulären Parteien rein und irgendwann haben die Maori gedacht, wir verschwinden. Und dann wurde eine Maori-Kultur konstruiert, die gegenwärtig ganz militant auftritt. Das ist aber nicht irgendetwas, was tatsächlich so entstanden ist, sondern das ist wie in Deutschland der Historismus-Romantik, wo auch das Mittelalter erfunden wurde und ein besseres Mittelalter erfunden wurde, als es wirklich war.
Ja, vielleicht allerletzte Runde. Das sind ja nun auch recht provozierende Thesen. Sind Sie damit schon mal nicht in Kreise wohlmeinender Zuhörer gekommen wie bei uns, sondern in Dritte Weltgruppen oder so ONGs oder sowas? Nee, NGOs heißt das ja auch.
Ja. In Weimar habe ich mal einen Vortrag gehalten. Und da waren dann alle versammelt, die dann hinterher in Co-Referaten gesagt haben, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Da gab es dann auch, die TLZ, Thüringer Landeszeitung, hatte eine Titelgeschichte mit uns. Und da hat eine Professorin aus Weimar geschrieben, also es sei ja akademisches Mindestniveau sei unterschritten und es sei eine Ungeheuerlichkeit, dass das Land Freistaat Thüringen einem solchen Menschen auch dafür noch Geld gibt und so. Also es war schon ganz massiv.
Aber es ist jetzt nichts Produktives weiter daraus gekommen.
Nein. Und während der Reise sind wir mit diesen Berichten, E-Mails, kamen massive Angriffe. Also es gab auch an meiner Hochschule habe ich einen Vortrag gehalten, da sind zwei Professoren rausgelaufen und haben gesagt, sie hätten die ganze Nacht nicht geschlafen. Also Ethnozentrismus wurde vorgeworfen. Wir würden ja nur sozusagen unseren Ekel vor dieser Welt würden wir rationalisieren und würden sozusagen hier die europäischen Maßstäbe verteidigen. Da kommt dann der Kant rein, wo ich sage eben nicht. Solche Dinge kamen.
Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, was es hier für eine Frage aus dem Publikum gibt.
Also meine Frage wäre, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber es wird ja mal gesagt, dass in diesen Ländern ein westlicher Lebensstil irgendwie adaptiert und imitiert und so weiter wird. Das, was ich aber wahrnehme, das sowas macht ja gar keiner im sogenannten Westen, in der westlichen Welt. Also diese Lebensformen, diese Städte und so weiter, die wir dort beobachten. Also wie würden Sie das beurteilen? Ist das überhaupt sozusagen westlicher Lebensstil oder ist das was Neues, was Drittes?
Nein, das ist mit westlich meine ich sowas wie Individualisierung, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Identität selber zu bestimmen, dass die Identität nicht, wie es etwa in den Indio-Stämmen, da ist es so, wenn sie, oder noch am schlimmsten bei Aborigines, wenn sie geboren werden, dann stehen sie von Anfang an in einer bestimmten Konstellation zu anderen Personen. Sie sind dann die Ehefrau desjenigen Menschen, der geboren wurde in der Konstellation. Und sie haben auch keine Wahl, sondern das ist ihre Ehefrau. Und in jedem ihrer Handlungsweisen sind sie vollkommen bestimmt durch die Tradition. Und ich meine dieses Auflösen, dass sie mehr und mehr sozusagen das selber bestimmen können und dass es sowas gibt wie eine Grundvorstellung von Gleichheit vor dem Recht. Das heißt nicht, dass die Menschen gleich sind, aber Gleichheit vor dem Recht. Und dass es sowas gibt wie eine Vorstellung von Freiheit. Das sind die beiden Menschenrechte, die der Kant damals eigentlich logisch abgeleitet hat. Und dass sich sowas ausbreitet. Und das ist verbunden mit Coca-Cola.
Das war jetzt aber ein Schlusswort.
Ja. Wir danken Wolf Wagner und auch Renate Müller, den Autoren des heute diskutierten Buches. Vielen Dank.
Danke.
Musik.